von amerikanischen Diensten oder letztlich internationalen Diensten, also nicht europäischen, das wird auf vieles ähnlich zutreffen. Ja, viel Spaß, gute Unterhaltung beim Kinoprogramm.
Ja, ob's kinoreif wird, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Ich freue mich dann auf Feedback, ob es tatsächlich Tom Cruise-Style ist. Jedenfalls, ja, Jürgen hat es eh schon kurz gesagt. Worum geht's? Datenschutzkonformer Einsatz von US-Dienstleistern, also großer Schwerpunkt auf US-Services tatsächlich in dem Fall, weil da doch einiges zusammenkommt. Und ich gehe weniger auf die Services selber los, auf Google, Facebook und Co., sondern eher auf das, was dahinter liegt und stelle mir die Frage, wenn diese Services unsere Daten nicht verscherbeln, verkaufen würden, unsicher aufbewahren und zufällig Telefonnummern freischalten für Drittdienstleister, wenn die ganz, ganz brav und ganz lieb und ganz toll wären, wäre es dann datenschutzkonform? Das ist so die wesentliche Frage, mit der wir uns heute Abend beschäftigen. Wer bin ich? Mein Name ist Natascha Windholz. Ich bin studierte Juristin und bin praktisch seit meinem Abschluss im Datenschutz und im IT-Recht tätig. Habe auch schon ein bisschen publizieren dürfen. Bin jetzt seit kurzem Datenschutzkoordinatorin für einen großen Versicherungskonzern. Disclaimer an dieser Stelle, ich vertrete niemanden, ich spreche niemanden für niemanden. Ich bin hier als Privatperson und teile hier meine private Meinung und keine Firmenmeinung. So, gut. Damit wir alle ungefähr auf derselben Seite uns befinden, eine ganz kurze Einführung. DSGVO, keine Sorge, es wird nicht lange für die, die sich ein bisschen auskennen. Für die, die sich nicht auskennen, einfach ein kurzer Einblick, Überblick, was sind so die wichtigsten Themen. Hintergrund zur DSGVO, es gab einen Vorgänger, die Datenschutzrichtlinie. Richtlinie heißt auf EU-Ebene, ist von den Mitgliedstaaten umzusetzen in nationales Recht. Als Mitgliedstaat hat man es da relativ gemütlich dann. Ich kann manche Dinge anders machen. Ich kann ein bisschen was strenger, ein bisschen was vielleicht laxer umsetzen. Teilweise war schon umgesetzt die Systematik mit Dokumentation. Ich komme gleich darauf zurück. Teilweise war es mit Behördenbewilligungen, wie in Österreich, mit Registrierung. War eben sehr unterschiedlich umgesetzt. Strafen waren eher... nicht so ganz das große Thema. Das hat dann die EU zum Anlass genommen zu sagen, okay, das ist so unterschiedlich umgesetzt, wir wollen aber innerhalb von der EU denselben Level an Datenschutz erreichen. Das war so quasi die Geburtsstunde der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. Verordnung wieder im EU-Kontext heißt direkt anwendbar in den Mitgliedstaaten. Kleines Problem oder kleiner Punkt hier, Grundverordnung sagt schon, grundsätzlich halt. Es gibt einige Öffnungsklauseln in der Datenschutzgrundverordnung, das heißt, die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeiten, Dinge speziell zu regeln. Was ist wieder ein bisschen zersplitterte Angelegenheit, aber so die Grundidee wäre eben einheitliches Niveau innerhalb der EU. So, soweit zur Theorie. Die Grundsätze in der DSGVO sind in Artikel 5 geregelt. Erster Grundsatz, Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparenz. Rechtmäßigkeit, mit dem beschäftigen wir uns jetzt fast am meisten, heißt einfach, ich brauche eine Rechtsgrundlage. Heißt, ich muss mir quasi überlegen, brauche ich eine Einwilligung, brauche ich einen Vertrag, was auch immer, damit ich Daten verarbeiten kann. Transparenz heißt, ich teile es quasi mit. Fairness ist ein bisschen Auffangen quasi im Sinne von, ich überlege mir, was ich tue. Zweckbeschränkung heißt, eben ich überlege mir, welche Daten brauche ich für welchen Zweck und lasse mir nicht auch noch die Unterhosengröße geben, weil ich könnte sie irgendwann einmal brauchen. Datenminimierung. Eben auch ähnlich gelagert. Ich bewahre nicht alle, einerseits, ich bewahre nicht Dinge ewig lang auf, andererseits, ich überlege mir, wofür ich Dinge brauche. Richtigkeit, Daten sind aktuell, Speicherbegrenzung, ich lösche Daten irgendwann und hebe sie nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf. Daten, Integrität und Vertraulichkeit, ich bewahre sie entsprechend auf und lasse sie nicht irgendwo herumkugeln. Rechenschaftspflicht, auch wieder Dokumentation. So. Soweit zur ganz kurzen Einführung. Ich hoffe, es sind alle halbwegs im Bilde und ich habe nicht jetzt schon irgendjemanden verloren. Ich hoffe es sehr. So. Wie geht's weiter? Als Unternehmen unterliege ich der DSGVO. Das heißt, ich muss das Ganze anwenden. Die DSGVO hat 99 Artikel und dazu den Schmäh letztes Jahr gegeben, 99 Artikel, 99 Probleme. Ja, so ähnlich kommt schon gut hin. Als Unternehmen muss ich mir eben die Frage stellen, okay, oder ich habe dann einfach den Fall, ich möchte einen US-Dienstleister einsetzen. DSGVO ist eben voll anwendbar und als Unternehmer bin ich dann sogenannter Verantwortlicher, also sprich, ich lege fest, für welchen Zweck verarbeite ich Daten, mit welchen Mitteln, also mit welchen Dienstleistern, mit welcher Software, mit Hardware etc. etc. Wie schon gesagt, Grundverordnung, es gibt dann auch nationale Gesetze, die ich noch beachten muss. Es ist dann nicht alles voll harmonisiert. Also kann es da auch noch gewisse Ausnahmen geben. In Österreich ist einiges im Datenschutzgesetz umgesetzt worden. Anderes teilweise in Materiengesetzen. Das ist ganz schön umfangreich gewesen, das Paket, wie es gekommen ist. Ja. Warum US-Dienstleister? Werden sehr gerne verwendet. Teilweise sind halt groß, die Dinge funktionieren. Teilweise argumentieren die entsprechenden Abteilungen, die irgendwas unbedingt haben wollen, brauchen, dass es keine Alternativen gibt, dass unbedingt dieses oder jenes eingesetzt werden muss, verwendet werden muss. Es ist zu umständlich, einen anderen Dienst zu verwenden, es ist zu teuer, irgendwas selber zu programmieren, zu erfinden. Also dann quasi Ergebnis, ich brauche unbedingt dieses oder jenes US-Tool, Dienstleister etc. Teilweise wird dann auch argumentiert von besonders digitalisierungsaffinen Abteilungsleitern, Geschäftsführern, was auch immer. Die Leute wollen das, das muss alles Cloud und digital und online und was weiß ich was alles sein. Das braucht man unbedingt, das geht nicht anders. Man muss den Kunden dieses oder jenes ermöglichen, zur Verfügung stellen. Einfach alles, was man sich vorstellen kann. Ja, und tatsächlich Punkt, den ich dann auch schon öfter gehört habe, ist, die Compliance zur DSGVO ist möglicherweise teurer als ein Verstoß. Jetzt noch, ändert sich vielleicht, schauen wir mal, wie sich die Strafpraxis dann ändert. So viel zu den Unternehmen. Privatnutzung, da gibt es die Haushaltsausnahme. Das heißt, wenn ihr als Privatperson WhatsApp, Facebook, Google, Google Docs, was auch immer, wie sie alle heißen, nutze, bin ich mal grundsätzlich draußen. Aber eine Frage, die ich mir tatsächlich schon gestellt habe, auf die ich allerdings keine Antwort parat habe. Es hat vor einiger Zeit in Deutschland eine Strafe, war es glaube ich, für einen Behördentroll gegeben, also sprich jemanden, der Behörden sehr segiert hat. Der hat einen offenen E-Mail-Verteiler verwendet mit über 100 E-Mail-Adressen und ist dann eben dafür bestraft worden, weil es geheißen hat, okay, das fällt nicht mehr unter die Haushaltsausnahme. Die Frage, die ich mir dann natürlich stelle, ist, okay, wenn ich jetzt Facebook am Handy habe und mein komplettes Adressbuch quasi hochglasen wird, WhatsApp am Handy habe und das Adressbuch hochgeladen wird, ist da der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Wie weit ist es? Man wird sehen. Wie gesagt, die ultimative Antwort habe ich darauf leider nicht im Gepäck. So, ganz kurz nochmal zu den Rechtsgrundlagen. Eben als Unternehmen muss ich mir dann die Frage stellen, okay, ich will dieses und jenes tun, was ist die Rechtsgrundlage dafür? Klassiker ist die Einwilligung, ist dann auch in der Datenschutzgrundverordnung als das ultimative, ich brauche unbedingt eine Einwilligung, verkauft worden, ist auch sehr stark in den Köpfen der Leute drin. Ich habe nicht erst einmal diskutiert, was ist eine Einwilligung, was ist eine Informationspflicht und was ist da jetzt der Unterschied. Wen das genauer interessiert, kurze Eigenwerbung, am Freitag um 2. Klassische Einwilligung wäre für ein Newsletter zum Beispiel. Vertrag, Arbeitsvertrag zum Beispiel, also sprich, wenn ich als Unternehmer die Daten von meinem Arbeitnehmer verarbeiten möchte und muss, habe ich einerseits natürlich gesetzliche Grundlagen, also Arbeitszeitgesetz, Angestelltengesetz etc. etc. und natürlich auch den Arbeitsvertrag. Also das heißt, ich komme nicht aus, da brauche ich keine Einwilligung dafür, da habe ich eine gesetzliche Grundlage, da habe ich einen Vertrag, passt. Lebenswichtige Interessen gibt es dann auch noch, also klassisch Notfall, Blaulichteinsatz, solche Geschichten. Für besondere Kategorien von Daten, das war dann auch noch ein schöner Begriff in der DSGVO, die haben früher sensible Daten einfach geheißen, hat man sich vielleicht einen Ticken mehr darunter vorstellen können, klassisch Gesundheitsdaten, Daten über die Gewerkschaftszugehörigkeit, politische Meinung, Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung. Für die brauche ich nochmal extra Rechtsgrundlagen. Das muss man nochmal speziell quasi überlegen. Ganz kurz zusammengefasst, ich habe im Wesentlichen die Auswahl zwischen, ich habe eine gesetzliche Grundlage oder ich habe eine ausdrückliche Einwilligung. Wie gesagt, ganz, ganz kurz nur zusammengefasst. So, dann befinden wir uns schon im Terrain der Datenübermittlung. Ich habe mich jetzt als Unternehmen dazu entschieden oder möchte mich dazu entscheiden, einen US-Dienstleister zu verwenden. Das heißt, es kommt zu einer Datenübermittlung ins Ausland, sprich außerhalb der EU. Alles, was innerhalb der EU passiert, ist grundsätzlich mal in Ordnung, fällt unter die DSGVO, brauche ich mir keine weiteren Gedanken machen. Aber US-Dienstleister außerhalb. Das heißt, ich muss als Unternehmen im Wesentlichen nachweisen, dass die Daten denselben Schutz, dasselbe Schutzniveau genießen wie innerhalb der EU. Klingt einfach? Könnte es sein? Schauen wir mal. Im Wesentlichen gibt es zwei Hauptmöglichkeiten, Daten zu übermitteln. Das eine sind die sogenannten Standardvertragsklauseln. Klingt etwas hochgestochen. Im Wesentlichen ist es nichts anderes als ein Vertrag, der von der EU-Kommission zur Verfügung gestellt worden ist, der so im Wesentlichen verwendet werden muss. Der Betroffene, also sprich die, deren Daten verarbeitet werden, besser stellen kann, aber nicht schlechter. Es gibt aber wenige bis gar keine Fälle, wo wirklich diese Standardvertragsklauseln angegriffen worden sind oder zumindest ist mir nicht wirklich was bekannt. Es gibt eben relativ viele Schutzrechte zugunsten Dritter, also sprich Möglichkeiten, die den Betroffenen eingeräumt werden, ihre Rechte durchzusetzen. Also speziell, was jetzt Betroffenenrechte sind, eben Auskunftsrecht zum Beispiel, was das Wichtigste ist, oder Recht auf Vergessenwerden, Löschen, solche Themen, dass das eben der Betroffene dann direkt durchsetzen kann oder vereinfacht durchsetzen kann. Privacy Shield hatte einen Vorgänger, und zwar Safe Harbor. Safe Harbor ist dann vor einigen Jahren, ich glaube 2016, gekippt worden vom EuGH, weil der EuGH dann im Wesentlichen gesagt hat, ja schön, aber das reicht nicht. Das Privacy Shield ist nicht viel was anderes als eine Kopie dessen. Aus diesem Grund ist das Ganze wieder vom EuGH. Bisschen witzlos ist es dann, man hat dann damals einfach gesagt, okay, schließt einfach Standardvertragsklauseln ab. Das heißt, die meisten haben dann einfach Standardvertragsklauseln abgeschlossen. Die liegen nur auch vom EuGH. Also sprich, wenn man ein bisschen Pech hat, kippt beides gleichzeitig. Also sprich, man steht dann ohne jegliche Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung da und müsste eigentlich den Service abdrehen. Was wird jetzt so stark an dem Ganzen bekrittelt? das nach wie vor sehr ungelöste Problem sind einfach die Massenabfragen durch die US-Regierung an EU-Bürgern oder sonstigen Nicht-US-Bürgern, weil die kein Recht auf Datenschutz in den USA haben. Also praktisch komplett rechtslos, vogelfrei, mach damit, was du willst. Was dann eben grundsätzlich mal nicht ganz dem EU-Gedanken auf Datenschutz entsprechen würde. Eben wie gesagt, beides ist dann vom EuGH. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Es gibt dann auch noch andere Übermittlungsmöglichkeiten, zum Beispiel Binding Corporate Rules. Die sind eine Art Konzernprivileg. Spielt dabei eine relativ untergeordnete Rolle. Es hat letztes Jahr doch einige Abschlüsse noch gegeben, bevor die DSGVO in Kraft getreten ist, aber so die riesengroße Rolle spielt es einfach noch nicht. Die Hauptmöglichkeiten für Übermittlung sind einfach im Moment noch Standardvertragsklauseln und dieses Privacy Shield. So. Jetzt so grundsätzlich könnte man ja mal sagen, Privacy Shield oder Standardvertragsklauseln, das klingt jetzt alles mal ganz nett. Wenn es zu keiner illegalen Datenübermittlung durch diesen Dienstleister kommt, ist doch alles mal schön und gut. Ja, wie gesagt, EuGH meint, schauen wir mal. Wie gesagt, liegt eben beides dort. Das nächste Problem, das sich dann eröffnet, ist Artikel 48 DSGVO. Der ist so schön, den möchte ich jetzt direkt vorlesen. Besonderes Schmankerl, ja, die ihn kennen, lachen schon gemein. So, jegliches Urteil eines Gerichts, eines Drittlandes und jegliche Entscheidung einer Verwaltungsbehörde eines Drittlandes, Klammer, Drittland, kurz zusammengefasst, alles außerhalb der EU, mit denen von einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter die Übermittlung oder Offenlegung personenbezogener Daten verlangt wird, dürfen unbeschadet anderer Gründe für die Übermittlung gemäß diesem Kapitel, also sprich Kapitel über Auslandsübermittlungen, jedenfalls nur dann anerkannt und vollstreckbar werden, wenn sie auf eine in Kraft befindliche internationale Übereinkunft, wie etwa ein Rechtshilfeabkommen zwischen dem ersuchenden Drittland und der Union oder einem Mitgliedstaat gestützt sind. Jetzt kennen wir uns aus, oder? Total simpel. Was heißt's? Im Wesentlichen heißt es nichts anderes, wenn es in den USA einen Untersuchungsbeschluss, was er immer gibt, an zum Beispiel Facebook, nehmen wir es mal her, bitte sagen wir die Daten von der Natascha Windholz, dann ist es zwar schön, dass es in den USA diesen Beschluss gibt, der wäre nur innerhalb der EU nicht durchsetzbar. Weil eben dieser Durchsuchungsbeschluss auf einem ausländischen Gerichtsbeschluss, Verwaltungsbeschluss, was auch immer, basiert. Also sprich, man wollte einfach verhindern, dass ausländisches Recht angewendet wird, dass Daten von EU-Bürgern herausgegeben werden müssen. So, nette Theorie. Microsoft hat es jetzt tatsächlich gechallenged und gesagt, da hat es eben von einem US-Gericht, ich glaube, einen Durchsuchungsbeschluss gegeben. Die haben dann gesagt, na, die Daten liegen auf einem EU-Server, wir können die nicht hergeben, wir wollen die nicht hergeben. Ist außerdem EU-Bürger, geht euch nichts an und habt uns gern. War auch wieder leider nette Theorie. Es war dann eben vor einem US-Court und die liebe amerikanische Regierung war dann sehr schnell und hat den Cloud Act beschlossen, der im Wesentlichen sagt, liebes US-Unternehmen, mir ist egal, wo deine Daten sind, ob die in den USA sind, ob die in Europa, in China, in Djibouti oder sonst wo sind, wenn ich die Daten haben will, dann kriege ich die. Ja. Das Verfahren von Microsoft wurde dann eingestellt, die Sache hatte sich damit erledigt, weil Cloud Act anwendbar, musste die Daten herausgeben. Das Nette am Cloud Act ist dann noch, oder etwas, was ich dann sehr nett gefunden habe, man kann diesem Cloud Act quasi beitreten. Also ich kann quasi als europäischer Staat oder sonstiger Staat sagen, ja, das klingt doch so nett, ich hätte auch gern diverses an Daten und außerdem, ja, so US-Daten oder so wären da vielleicht auch hin und wieder ganz praktisch, ich trete dem Ganzen bei. Man hält es nicht für möglich, aber Großbritannien ist dem Ganzen tatsächlich beigetreten und hat dann gesagt, ja, liebe USA, du darfst meine Daten haben und wir tauschen uns einfach frisch, fröhlich aus. Grundrechte, ja, brauchen wir nicht. Soweit so nicht ganz schön. Noch unschöner wird es, die EU hat sich im Wesentlichen ungefähr dasselbe gedacht. Es wäre doch schön, einfach so grenzüberschreitend an Daten zu kommen. Momentan gibt es den Entwurf für die E-Evidenz-Verordnung. Ist jetzt nicht viel anderes als der Cloud Act, dass es eben diesen Datenaustausch geben kann. Ist jetzt noch im Entwurfsstadium, ist aber jetzt schon sehr heftig kritisiert worden, das Ganze. Warum? Also, von vorne. Diese E-Evidenz-Verordnung, sie könnte einmal natürlich so ein internationales Abkommen gemäß Artikel 48 sein. Also könnte jetzt mal irgendwie theoretisch das Problem lösen, das wir haben mit Datenübermittlungen und Datenabfragen durch US-Regierungen. Auf Ansuchen von einem Staat können eben Verkehrs- und auch Inhaltsdaten, was es dann noch netter macht, durch einen anderen Staat verlangt werden. Eben zur Strafverfolgung soll das Ganze dienen. Das Problem ist nur, grundrechtliche und sonstige datenschutzrechtliche Aspekte sind noch nicht geklärt. Das Verhältnis zum Cloud Act ist auch noch nicht wirklich geklärt. Der Cloud Act ist an und für sich auch umfangreicher. Da darf man mehr, da geht mehr. Grundsätzlich sollen in dieser E-Evidenz-Verordnung das Recht des Herkunftslandes, also quasi das Recht des abfragenden Staates, anwendbar sein. Es gibt dann kaum Schutz für Betroffene und ein Problem, das sich dann einfach ganz real stellt, Strafrecht ist nicht harmonisiert. Heute ist zum Beispiel in Nordirland Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe legal gestellt worden. Das ist nicht überall so. Das Problem ist dann eben, wenn man es eben bei der Abtreibung weiterspielt, im Herkunftsland ist es verboten. Dame reist irgendwo anders hin oder einfach Ärztin, führt diese Abtreibung durch in einem anderen Land, es kommt zu dieser Datenübertragung und die Ärztin, der Arzt, der diese Abtreibung in Land A vollkommen legal durchgeführt hat, ist dann eben gemäß Strafrecht von Land B, abfragenden Staat, strafbar. Strafrecht ist eben nicht harmonisiert. Problem, hat man sich nicht überlegt. Die Datenabfrage soll außerdem geheim bleiben. Also sprich, die Behörden in dem Staat, wo das durchgesetzt werden soll, diese Abfrage, kriegen nichts davon mit. Betroffene erfahren auch nichts davon, praktisch, sonst könnte man sich aufregen. Und schon jetzt ist auch geplant, dass die USA dem quasi beitreten kann. Eben ähnlich Cloud Act mit dieser Beitrittsmöglichkeit. Was sind jetzt meine Gedanken damit? Ein ausländischer Gerichtsbeschluss wäre dann auf einmal durchsetzbar. Wo ist hier Platz für eine staatliche Souveränität? Wo bleibt die da? Normalerweise geht sowas eben nur mit einem rechtlichen Übereinkommen. Die deutsche Bundesregierung hat sich da schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Die sieht einerseits das Problem eben beim Grundrechtsschutz, dass es einfach keine Grundrechtsprüfung gibt, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Datenherausgabe zurückzuweisen, also einfach sagen, ja, nein, das geht jetzt nicht oder ich sehe da ein Problem. Es gibt nur sehr eingeschränkte Schutzmaßnahmen für Geheimnisträger, also sprich Journalisten oder Parlamentarier. Das Ganze ist einfach nur sehr undurchdacht und diese Geheimnisträger sind einfach nur sehr unzureichend geschützt. Es gibt kein Vetorecht vom Staat, der eben diese Daten herausgeben soll. Also wir sehen, sehr unausgegoren, nicht durchdacht, kann uns aber durchaus blühen in dieser oder ähnlicher Form. Es wird zwar unser Problem quasi aus dem Artikel 48 lösen und wäre dann eben eine Möglichkeit zur Datenübertragung, nur der Rattenschwanz an Problemen, der da quasi noch hinten dran hängt, ist einerseits ungelöst und ein riesengroßer und meiner Meinung nach kann das einfach nicht funktionieren, weil es gibt immer noch Grundrechte, die Staaten respektieren müssen, das hören sie nicht immer gerne, aber es ist halt einfach so. Wir werden sehen, wo uns da der Weg einfach noch hinführt. So, von der Zukunftsmusik kommen wir wieder ein bisschen zurück in die Gegenwart. So, na, da kommt. So, na, noch nicht ganz. So, als Unternehmen, welche zwei Möglichkeiten habe ich jetzt im Wesentlichen? Ich kann es im Moment, eben E-Evidenz-Verordnung ausgeklammert, weil noch Entwurf, ich kann es gerade aussuchen, verstoße ich gegen den Cloud Act, also sprich gegen US-amerikanisches Recht, oder verstoße ich gegen die DSGVO und habe Strafen in Millionenhöhe. Ich kann es tatsächlich aussuchen, gegen was ich verstoße, weil beidem konform werden kann ich einfach nicht, wenn ich einen US-Dienstleister heranziehen will. Also als US-Dienstleister geht es mir jetzt nicht wesentlich viel besser. Ist es im Wesentlichen das genau selbe Dilemma. Ich kann mir es aussuchen, Cloud Act oder DSGVO. Beides wird eher nicht funktionieren oder zumindest wäre mir gerade noch keine wahnsinnig tolle Lösung auf gesetzlicher Ebene eingefallen. So. Gibt es andere Lösungsmöglichkeiten, solange ich diesen gesetzlichen Widerspruch einfach noch habe? Ich kann vertragliche Vereinbarungen treffen. Als Unternehmer vielleicht, ja, ich versuch's. Nur als kleines KMU oder Ein-Mann-Betrieb dann gegen Google oder Amazon oder Microsoft zu verhandeln, ja nett, aber meistens ist es friss oder stirb. Ganz eine andere Frage, die sich dann auch stellt, es gibt teilweise gesetzliche Verschwiegenheitspflichten. Was meine ich? Bankwesengesetz. Da gibt es zum Beispiel eine Klausel, die im oder ein Paragraph drin, der im Wesentlichen sagt, wann er nicht sicherstellen kann, dass das gewahrt wird, darf er es nicht einsetzen. Die meisten Banken setzen daher meines Wissens keine Cloud-Services ein, weil sie es einfach legal nicht machen dürfen. Was habe ich sonst an Möglichkeiten, das Ganze über Datensicherheitsmaßnahmen quasi zu lösen? Ich kann schauen, inwiefern kann ich verschlüsseln, inwiefern kann ich pseudonymisieren. Also sprich, dass einfach der Personenbezug wegfällt, dass nur irgendeine Zahl dort steht, dass ein Unternehmen nicht sagen kann, fragt die Natascha Windholz ab, weil dann wird halt einfach nichts auftauchen, wenn die den Schlüssel nicht haben und nicht wissen, unter welcher Kennzahl ich geführt werde. So wird halt, ja, das Risiko wird halt so minimiert. Ich kann schauen, inwiefern ich einen Systemzugang trennen kann. Ich kann wieder auf vertraglicher Ebene Informationspflichten mir einräumen lassen, dass der US-Dienstleister mir als EU-Unternehmen offenlegen muss, hat es irgendwelche Abfragen oder Ähnliches gegeben, gibt es gerade irgendwelche Abfragen. Problem hier wieder, US-Gerichte können eine sogenannte Gag-Order machen, also sprich, sie können dem Unternehmen verbieten, dass sie offenlegen, irgendwas ist abgefragt worden oder irgendwas soll abgefragt werden. ich kann das, den US-Dienstleister dazu verpflichten, Rechtsmittel auszuschöpfen. Ich kann versuchen, ihn zu verpflichten, dass er mir entsprechende Informationen, Updates gibt, dass es ein Anhörungsrecht für mich als EU-Unternehmen gibt. Und die letzte Möglichkeit ist eine schnelle Vertragsbeendigung, was allerdings gleich mehrere Probleme hat. Zum Teil ist es tatsächlich so, dass sie die Alternativen dann in Grenzen halten. Also sprich, es ist zwar schön, wenn ich den Vertrag schnell beenden kann, nur wohin damit? Wenn das ein Service ist, den ich dringend benötige, kann ich den nicht einfach, selbst wenn es ja, eine kurze oder längere Frist, je nachdem gibt, kann ich nicht einfach einen Service aus dem Boden stampfen. Eben wohin damit? Alternativlos sehr oft und ja, der Verstoß ist dann trotzdem da und geschehen meistens. So, wie fasst man das Ganze zusammen? Mein Ziel jetzt einfach war, eine gewisse Awareness zu schaffen, dass einem einfach bewusst ist, das Heranziehen von einem US-Dienstleister hat gewisse Probleme und vor allem gewisse Risiken. Ich muss mir einfach überlegen, bin ich mir dieses Risikos bewusst und der Tragweite? Will ich dieses Risiko tragen und haben? Auf Unternehmensseite gemäß DSGVO, ja, ich soll es ja dokumentieren und man nicht einfach denken, ja, ist eh wurscht und passt schon. Muss mir dann das überlegen, will ich das so? Das Problem eben von diesen Massenabfragen ist einfach nicht gelöst, das ist so. Ich bin jetzt speziell auf US-Dienstleister gestürzt, weil sie doch gut im Einsatz sind. Und weil es da besonders anschaulich ist, eben auch aufgrund von diesen EuGH-Entscheidungen, beziehungsweise anstehenden EuGH-Entscheidungen. China, ja, wird vielleicht auch nicht ganz so toll sein, ganz tolle Datenschutzhelden. Aber wie gesagt, da ist es halt sehr offensichtlich. Und es landet halt auch meistens in den Medien. Eben. Wie gesagt, Risikoabwägung, will ich das, brauche ich das, geht es anders? Und wie gesagt, vorerst ist es einfach nicht gelöst und meiner Meinung nach macht es eine E-Evidenz-Verordnung nicht viel schöner, weil es einfach Ausverkauf von Grundrechten ist. Der zweite Punkt, als Privatperson, wenn ich solche Services unbedingt nutzen möchte, muss, will, auch dann, selbst wenn ich jetzt nicht, vielleicht nicht, werden wir auch sehen, den DSGVO-Strafen unterliege und unter die Haushaltsausnahme fall, muss ich mir trotzdem bewusst sein, dass Daten abgefragt werden können, dass dieses Risiko einfach aus Prinzip besteht, dass es zu einer unrechtmäßigen Offenlegung kommt. Ganz konkret in der Sprache der DSGVO, dass es eben zu einer Datenschutzverletzung kommt. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen angekommen ist, dass es eben da ein Risiko gibt, was das Problem ist. Und wie gesagt, was die Services dann mit den Daten machen, das habe ich mir jetzt bewusst nicht angeschaut, weil ich mir eben das dahinterliegende Regime anschauen wollte. So, ich glaube, wir hätten noch ein paar Minuten Zeit für etwaige Fragen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, hoffe, ich konnte helfen.
Danke. Ja, einmal einen kräftigen Applaus. Vielen Dank, Natascha.